Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Ja, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind Kerstin Eckhardt und ich. Kerstin Eckhardt werden einige kennen, denn sie ist sehr aktiv in der CDU und zwar schon seit vielen Jahren. Hallo, Frau Eckhardt.
Hallo, guten Tag.
Aber in der Bremischen Bürgerschaft sind Sie noch nicht so lange.
Nein, da bin ich jetzt seit
2023.
Ganz genau.
Ist das jetzt ungefähr ein Jahr, ne?
Ja, wir haben jetzt ein Jahr geschafft.
Und wie war das Jahr?
Das Jahr war aufregend. Ich muss viel lernen, das muss ich auch sagen.
Erzählen Sie mal, was aufregend war oder was aufregend war, was anders war, als Sie gedacht haben und was im positiven und im negativen Sinne anders war, als Sie gedacht haben.
Also das Aufregendste war der erste Tag in der Bürgerschaft. Aber da war ich nicht alleine. Das habe ich von ganz vielen zu spüren bekommen, dass alle gesagt haben, ach, jetzt bin ich hier endlich in diesem Saal, jetzt geht es hier endlich los. Mhm. Und das, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Also, wenn man da so einen eigenen Platz hat, dass es was anderes ist, als wenn man mal zu Besuch ist.
Ja, natürlich. Und auch die Atmosphäre, man setzt sich dann hin und man gehört dazu. Ich will jetzt nicht sagen, im Team sind wir da ja so direkt nicht. Mhm. Aber zumindest, man sitzt so mitten in der Gruppe und ist jemand davon, wo man sonst einfach nur hingeschaut hat. Und ich finde, so die Bürgerschaftsabgeordneten, die wirken ja doch immer so ein bisschen abgesetzt von der normalen Mitgliedschaft. Also so habe ich das vorher erlebt. Und jetzt ist man plötzlich mit dabei. Das fand ich
schon ganz schön aufregend. Ne? Ja. Es ist zwar kein Hauptamt, aber ein halbes Hauptamt. Dafür wird man auch mit Steuergeldern bezahlt. Man hat eine Vorbildfunktion, in meinen Augen jedenfalls, als Abgeordneter,
natürlich,
als Volksvertreter. Mhm. Und zwar sind es sehr wenig Leute für sehr viel Volk im Prinzip. Also so gesehen ist es schon eine herausgehobene Stellung in jedem Fall. Ne?
Ja, ganz genau.
Sie haben ja auch dadurch bestimmte Vorteile im Sinne von eingeladen werden zu allem Möglichen. Also nicht eingeladen, um sich durchzuessen oder so, sondern eingeladen, um Leute kennenzulernen und wo viele andere Leute sonst nicht hinkämen, hinter die Kulissen zu gucken. Sie haben Einblick in Unterlagen, wenn es sein muss, die anderen nicht zu Gesicht kriegen. Und sie können durch ihr Votum auch mitentscheiden.
Ja, das ist schon ja so, natürlich. Ne? Jetzt haben Sie das Wichtigste mit aufgezählt. Wobei, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie bekommen Einladung. Ja, das bekommen wir. Parlamentarische
Mehr als
Abende.
Sie wollen wahrscheinlich.
Ja, am Anfang habe ich gedacht, oh, da musst du hin und da musst du hin. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen zu strukturieren und zu schauen, was passt so auf meine Themen, was gehört direkt zu mir,
genau,
was ist auch
Themen
wichtig.
Sind Senioren, Gleichstellung, Bürgerbeteiligung und Beiräte.
Das ist völlig richtig.
Gehört dazu,
als ganz
Thema,
genau.
Als großes Thema.
Genau, ich würde von der Wichtigkeit her umdrehen, weil es ist genauso. Die Senioren stehen bei uns oben und das ist mein allererstes Thema. Ja, dann kommt die Frauenpolitik. Dann kommen die Beiräte und dann kommt die Bürgerbeteiligung. Oh. So läuft das im Moment
das
bei uns.
Das finde ich als Bürgerin aber schade.
Ich weiß, finde ich auch oberschade. Ich möchte auch was dran tun. Aber Sie wissen bestimmt, der Bübei, der sogenannte, ist in der letzten Legislaturperiode aufgelöst worden. Wir sind jetzt neu eingestiegen. Ich sitze auch mit dem Petitionsausschuss. Wir betreuen auch wieder die Bürgerbeteiligung mit. Ich sage das aber deswegen extra. So richtig viel gelaufen ist da noch nicht. Wir sind noch dabei, uns zu sortieren. Ich habe mal so ein bisschen in den Bund meine Finger ausgestreckt, habe mal geschaut, dass ich da in Netzwerke reinkomme, um überhaupt auch noch mal vielleicht neue Gedanken aufzunehmen. Aber das ist tatsächlich schwierig zu fassen. Es geht immer um Transparenz. Das ist das A und O.
Es gibt ja zum Beispiel Kommunen, die so einen Bürgerhaushalt aufgestellt haben. Ich glaube, Osnabrück hat das mal gemacht oder Oldenburg. Also es gibt ja schon Beispiele, was man noch machen kann. Ne?
Ja, ganz genau. Aber wie gesagt, da bin ich noch in der Findungsphase. Das hat sich tatsächlich schwieriger dargestellt, als es ist. Bürgerinitiativen kommen natürlich auf mich zu und sagen, also das und das und das muss gemacht werden. Und das stellen wir uns so vor. Da müssen wir dann auch immer schauen, passt das?
Ja, wahrscheinlich ist die BI der Platanen da besonders auf Sie zugekommen, weil die ja so enttäuscht sind, dass sie kein Volksbegehren in die Wege leiten können. Ne?
Die haben sich nur noch gar nicht gemeldet bei mir.
Dann sagen die vielleicht, die CDU, da fühlen wir uns sowieso nicht zu Hause. Aber wenn es jemanden gibt, der für Bürgerparteien zuständig ist, dann würde ich, wenn ich da wäre, gleich hingehen und mich beschweren und sagen, Ihr redet immer von Bürgerbeteiligung, also Regierung muss man ja sagen, aber das hat die Große Koalition auch gemacht. Ihr redet immer von Bürgerbeteiligung, dann könnte man macht's nicht. Also ich würde nicht gefragt, ob die Platanen stehen sollen oder nicht. Ich weiß, dass vielleicht ein Bürgerbegehren, ein Volksbegehren auch schwierig ist, weil es ja laut Umweltressort triftige Gründe gibt, dass sie fallen müssen. Ne? Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich habe keine Ahnung, null. Ich habe auch die Gutachten nicht gelesen. Ich habe mich mit dem Thema sonst journalistisch noch nicht so tief beschäftigt, dass ich die Gutachten lesen müsste.
Ja, also ich will mir jetzt hier nicht ins Fettnäpfchen treten, aber das, was ich bis jetzt an Expertise zu diesem Thema gehört habe, geht dahin, dass wir die Deicherhöhung brauchen und dass das leider nicht anders geht. Ich weiß, die Bürgerinitiative hatten eine andere Idee dazu. Mhm. Wie sie das durchsetzen möchte.
Hat auch ein anderes Gutachten dazu, ne?
Ja, ganz genau.
Ich kann das aber auch wirklich überhaupt nicht beurteilen.
Ja, so, aber wie gesagt, also das ist jetzt auch nicht so, dass das so direkt in meinem Bereich fällt und die auch auf mich zugekommen werden.
Das, das vielleicht machen sie es ja
begleite.
Jetzt.
Ja, wer weiß, vielleicht meldet sich ja jetzt jemand.
Sie sind seit 2007 in der CDU. Warum 2007? Was war da der Anlass einzutreten? Wissen Sie das noch?
Ja.
Ah, erzählen Sie.
Eine Kohlfahrt.
Nein, wirklich? Ja. Sie sind quasi mit Christdemokraten unterwegs und die haben Sie dann eben so
Nein, das war noch ein bisschen anders. Das war noch ein bisschen anders. Also wir haben ja, mein Mann und ich, und meine Tochter, wir haben sehr lange im niedersächsischen Umland, in Neuenkirchen, Schwanewede, Neuenkirchen.
Ah ja, das ist schon ein Stückchen, ne?
Ja, ja, so. Wobei, es grenzt ja direkt ans Stadtgebiet Rekum mit an. Und es war damals so, dass mein Mann ist selbstständig, hat sein Büro damals in Rekum gehabt.
Ah, ja.
Und so waren wir beide auch so ein bisschen beruflich verankert. Ich war früher auch freiberuflich unterwegs
im Bremen Nord. Da kommt noch als Handelsvertreter, habe ich gelesen.
Genau.
Da können wir gleich noch drauf. Sie haben sehr bewegtes Leben, sind viel rumgekommen.
Ja, genau. Ich habe schon beeindruckt. Hab auch schon. Also deswegen, ich habe immer so bestimmte Zweige miteinander erlebt. Vielleicht fangen wir noch mal ganz anders an, weil gebürtig bin ich in Dortmund.
Genau,
ich aus
da
Dortmund.
Wollte ich auch noch zu kommen. Aber sagen Sie noch mal zu Ende, Sie haben im niedersächsischen Umland gewohnt, wie Sie in die CDU gekommen sind.
Okay, ja. Genau. Es war dann so, dass wir mit Freunden eine Kohlfahrt gemacht haben im Restaurant Brunnenhof.
Mhm.
Wir waren zu sechs da und es war ziemlich langweilig. Mhm. Da war nicht viel los. Und dann ging irgendwann die Tür auf und dann kam die CDU Bremen-Nord dort rein.
Mhm.
Die kamen schon von einer Busseltour, hatten auch den Bollerwagen schon nicht mehr so ganz voll gefüllt. Da waren also schon ein paar Flaschen mit raus. Da war richtig gut Stimmung. Und ich dachte, was ist denn hier? Dann haben die mich in die Mitte genommen, haben mich an den Tresen genommen. Und dann haben wir zusammen ein Bierchen getrunken.
Mhm.
Und so kam man ins Gespräch. Und dann ging das, ach, wer bist denn du und was machst denn du? Dann habe ich ein bisschen was erzählt. Und dann kam es so, dass ich auch als Handelsvertreterin dann nochmal gefragt worden bin, ob es möglich sei, dort auch etwas zu veranstalten.
Mhm.
So, und da habe ich die anderen Damen der CDU kennengelernt. Und ich fand das so spannend, es war Silvia Neumeier, die mich damals auch so ein bisschen abgefangen hat. Und dann habe ich Silvia damals gefragt und habe gesagt, sag mal, kann man da mitmachen? Wie ist denn das? So, und so bin ich dann bei der CDU Bremen-Nord eingetreten und die brauchten auch im Frauenbereich gleich jemanden. Da ging es damals um die Frauenunion, da hatte sich der Vorstand ziemlich halbiert.
Aber muss man da nicht wohnen, um da Mitglied zu sein?
Nein, das muss man nicht.
Ah,
Sie können, also ich habe jetzt im Westen auch Mitglieder, die in Osnabrück wohnen.
Ach, das wusste ich gar nicht. Interessant.
Es geht nur immer darum, wenn ich öffentliche...
Ja. Ausübt, da muss man da wohnen.
Ganz genau.
Ja. Dann, das heißt, könnte man Ortsvereinsvorsitzender Wolle werden, wenn man aus Osnabrück kommt?
Natürlich.
Ach, das geht, Ehrenamt geht?
Ja, natürlich. Was der Verband dazu sagt, ist eine andere Frage.
Weil ja, gut, wir müssen das nicht so schön vor Ort finden, sein. Schon,
ja.
Aber vor allem die Osnabrücker werden nicht begeistert sein, weil ja auch händeringend Leute gesucht werden.
Ja.
Aber Sie müssen ja vorher schon politisch irgendwie mit der CDU sympathisiert haben, weil man lässt sich ja nicht einfach bei sowas, durch die Geselligkeit lässt man sich ja nicht politisch einordnen oder einordnen. Ne?
Ja, da bin ich jetzt tatsächlich bei dem Thema. Also wir sind hierher gekommen, mein Mann war damals bei der Bundeswehr. Der hat in München studiert und wir kommen aus Dortmund und haben damals gesagt, wo ziehen wir jetzt hin? Wir hatten schon ein Kind und konnten damals auch aussuchen, wo wir hin wollen. Mhm. Und da haben wir uns damals Schwanewede ausgesucht als Standort. Daher kommt auch diese Verbindung, die wir... Ganz
auch,
genau.
Mhm.
So, und ich sag mal, wenn man mit einem Soldaten verheiratet ist, das ist schon so, es ist insgesamt, wir leben konservativ. Ja, wir mögen diese Werte, wir mögen Familie, alles was... Wir sind verheiratet, jetzt schon seit 37 Jahren, haben eine 30-jährige Tochter.
Sie, Sie sind Oma geworden.
Ich bin Oma geworden.
Habe ich gesehen auf Ihrem Instagram-Profil.
Ganz genau.
Mhm.
Ja, deswegen,
vor 10 Wochen kann das sein.
Nee, Sophie ist jetzt her. 8 Monate alt. Sie ist am 1. November geboren.
Dann haben sie nur geschrieben, dass es so schön ist, Oma zu sein vor 10 Wochen ungefähr.
Das aber kann sein.
Ein Händchen zu sehen von ihrem Enkelkind. Ja. Jung oder Mädchen?
Das ist ein Mädchen.
Ah ja, verstehe. Weil nämlich sonst würde einen das ja überraschen, dass man mal eben so Parteimitglied wird. Und Parteimitglied wird man vielleicht, dann tritt man aber entweder schnell wieder aus nach einer Weile. Aber Sie haben ja eine richtige Karriere gemacht. Ne? Sie hätten wahrscheinlich 2007 oder 2006 nicht gedacht, dass Sie mal Landtagsabgeordnete werden,
nein,
oder?
Nein,
hatten
nein.
Hatten auch gar keine Ambitionen.
Oder nein, 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 das war ja, also für mich war ja klar, ich habe Politik in Bremen-Nord gemacht, weil mir dieser städtische Charakter und auch der Verband eigentlich besser gefiel als das, was ich habe auch bei der CDU in Schwanewede mit reingeschaut. Es ist, also wir haben andere Themen in der Stadt, das ist einfach so. Ja. Und dementsprechend hat mir das sehr gut gefallen und ich habe dann schon die CDU in Bremen mit unterstützt. Und mir war aber klar, ich kann hier kein öffentliches Amt in irgendeiner Art und Weise übernehmen.
Verstehe. Hätten Sie sich nicht träumen lassen, dass Sie mal Landtagsabgeordnete werden. Kommen wir nochmal zurück. Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind in Dortmund geboren und haben bei der Stadtsparkasse, Sie sind Bankkauffrau, haben bei der Stadtsparkasse Dortmund gearbeitet. Jetzt dachte ich natürlich, jetzt sitzt mir hier eine gegenüber, die mit Woll und so auch hier richtig Dortmund das Länge redet. Sie können das mit Sicherheit auch, oder haben Sie das nie geredet?
Doch.
Nur nie gesprochen?
Doch, doch.
Reden Sie mal so, wie Sie in Dortmund reden.
Nee, das kann ich jetzt nicht. Dann müsste mir jemand gegenüber sitzen.
Dann geht das.
Dann geht das. Wir haben auch 4 Jahre in München gelebt. Ich kann auch bayerisch sprechen. Aber,
tatsächlich?
Ja, aber das nicht, kann ich... Nee, wirklich. So. Ich gleiche mich da gut an.
Ah ja, das heißt nicht aus der Pistole geschossen.
Nee, ganz genau.
Ach schade, ich habe nicht gedacht, weil die Dortmunder sagen ja immer Woll oft nach den Sätzen. Ich finde das irgendwie ganz schön. Das ist so eine lustige Eingabe. Ich höre diesen Slang auch sehr, also diesen Dialekt irgendwie sehr gerne und dachte jetzt, man hört aber gar nichts raus. Sie reden ganz Hochdeutsch, dass man nicht wüsste, dass sie mal in München gearbeitet haben und in Dortmund zur Schule gegangen sind auch. Ne?
Ja, also es fällt auf, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und da sind dann noch Leute aus den ehemaligen Bereichen, dann bin ich da schnell wieder drin.
Ah, ja.
Und ich verstehe
so
das natürlich auch
so
gut. Ja? Auch das Plattdeutsch, das Dortmunder Plattdeutsch ist auch
ein
ganz anderes.
Es gibt Dortmunder Platt?
Ja,
das
mein Opa hat Dortmunder Platt gesprochen. Ja.
Das hat aber mit dem Platt in Norddeutschland natürlich gar nichts zu tun. Ist das auch wirklich schwer zu verstehen, weil sonst so Ruhrgebiets-Dialekt, wenn der so anklickt, versteht man ja sehr gut. Es wird halt anders betont sozusagen. Ne? Aber dieses Platt können das Leute, die nicht aus Dortmund sind, verstehen dann nichts.
Nee, ich glaube, ich mir auch. Also man müsste jetzt mal wieder reinschauen.
Ja.
Aber so als Kind habe ich immer gedacht, was erzählt Opa denn da?
Verstehe. Wahrscheinlich wie Friesen, die Platt sprechen. Ja. Da versteht man ja auch tatsächlich wenig. Also Sie waren lange bei der Stadtsparkasse Dortmund, bei der Stadtsparkasse München. Sind Sie mit Ihrem Mann wahrscheinlich mitgezogen, wenn der die Kaserne gewechselt hat, ne?
Ganz
oder
genau.
Den Studienplatz, so was weiß ich wo, bekommen hat. Dann waren Sie selbstständige Handelsvertreterin. Was haben Sie denn gehandelt oder was haben Sie denn vertreten?
Das habe ich mir gedacht, dass Sie das fragen. Ich war die Tupper-Tante aus Bremen-Nord.
Ah, verstehe. Ich hatte irgendwas von Tupper sogar von Ihnen gelesen, habe das dann aber wieder vergessen. Das heißt, Sie waren selbstständige Tupper-Beraterin, glaube ich. Da ist man ja nicht jemand, der mal eben eine Tupper-Party macht, sondern ist schon ein bisschen weiter. Das haben Sie auch ziemlich lange sogar gemacht, ne? Und müssen Sie ja ganz gerne gemacht haben.
Ja, 25 Jahre.
Ja.
Ist ein bisschen schwierig, wenn man einen Mann hat, der als Soldat unterwegs ist. Damals kam die Grenzöffnung dazu. Mein Mann ist Vermesser und der musste gleich zur Vermessungsunterstützung Ost, ne? 2 Jahre in den Osten rüber. Wir kommen gebürtig aus Dortmund, das heißt, es sind keine Eltern da. Ja, ich habe immer gesagt, ich weiß, wie eine Alleinerziehende lebt. Ich hatte bloß immer die finanzielle Sicherheit, die war da, aber das war eben so, er war weg.
Alles,
und dann suchen sie sich irgendwo was, wo sie zu der Zeit arbeiten gehen können.
Wenn die Kinder schlafen.
Ganz genau.
Ja, ja.
Und das lief dann per Babyfon über die Nachbarin, wirklich eine gute Geschichte. Und damit ich überhaupt arbeiten gehen konnte.
Ja.
So, und wenn man dann da einmal so richtig drin steckt, dann war ich irgendwann Gruppenberaterin.
Ja.
Ich habe das irgendwann mal durchgeredet. Ich hatte fast 800 Beraterinnen in der ganzen Zeit. Weil das ist auch so, dass man neue Kollegen mit dazu bringt, die man einlernt.
Das ist ja bei vielen Direktmarketing-Sachen.
Genau.
Das wird auch kritisiert, weil es angeblich so ein Schneeballsystem ist. Bei Tupper will ich nicht sagen. Manche, da gibt es aber inzwischen unglaublich viele Firmen, die das so machen, ne? Und viele junge Frauen, auch Influencerinnen, die das nutzen, ihre Reichweite dann so was aufzubauen.
Ja.
Wie viele Tupperwaren Stücke haben Sie denn zu Hause ungefähr?
Das sage ich Ihnen nicht. Das ist nämlich ein großes Thema. Mein Keller ist noch voll.
Ah, ja.
Das ist so, weil sie können das ja irgendwann, sie haben nachher irgendwann einen Lagerbestand, dann rufen, ich sag mal, eine Kundin an und sagt, Mensch, ich brauche das und das und dann schnell, sondern sag mal, okay, ich lege mir das jetzt mal hin, die Nachfrage danach ist sowieso da. Ja, das ist jetzt ein Thema, das darf mein Mann nicht hören, den werde ich dann...
Nee, das ist ja oft so, dass die auch nicht verstehen, warum man zum Beispiel so eine Tupper-Dinge für Bananen braucht, ne? Weil ja. Da denkt man auch, mein Gott, Bananen, aber dass man, wenn man die transportiert, die nicht zerquetscht werden, hat schon seinen Vorteil. Aber Tupper hat natürlich unheimlich viel, auch wie andere Firmen, auch auf den Markt geworfen und es gibt Leute, die können nicht Nein sagen.
Ja, ne? Ganz genau.
So. Also sie haben sehr viel, kann man von ausgehen, das benutzen sie auch?
Ja.
Was ist denn sozusagen der Topseller eigentlich? Das weiß ich gar nicht, was jeder Haushalt eigentlich haben sollte.
Also ich würde immer sagen, und das Ultrageschirr, das ist das für den Backofen. Das ist im Grunde, als wenn ich eine Auflaufform verwende oder ich sag mal irgendeinen Gänsebräter oder eine Hähnchenkeule, als wenn ich die so normal offen in einer Auflaufform verwende. Nur man hat einen Deckel drauf. Ah, ja. Das heißt, ich muss nachher nicht den Backofen sauber machen. Aber das Ergebnis ist das gleiche.
Das gehört zu den Bestsellern?
Ja, also das war jetzt früher bei uns so. Ich habe ja damals aufgehört, als wir weggezogen sind. Das ist ja, also rund jetzt von Bremen Nord aus hier in die Stadt runtergezogen sind. Und also das war früher bei uns so der Renner. Und das Teil auch. Und in meiner Küche ist das auch noch immer das Teil, was ich am liebsten nehme, und meine Tochter auch.
Ah ja, verstehe. Apropos in die Stadt runtergezogen, Sie wohnen irgendwo am Wasser, ne?
Ja.
Weil ich habe auf Ihrem Instagram-Kanal gesehen, dass Sie da ab und zu mal was posten. Einmal, dass die Schwalben bei Ihnen irgendwie, das ist noch nicht so lange her, dass da Schwalben irgendwie genistet haben oder Ihre Kinder großziehen. Wo ist das denn? Sind Sie an der Weser oder am Werdersee?
Nee, direkt an der Weser.
Ah ja, weil das sieht sehr schön aus. Also von Ihrem Balkon sind die Aufnahmen gemacht. Ja. Und einmal, weil Sie da selber zwei kleine, ich weiß gar nicht, was das waren, Kohlmeisen oder so auf dem Balkon zu Besuch hatten, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da hatten wir es nur gesehen. Und Ihr letztes Bild, da stand 3 Tage. Ich wusste nicht genau, was ich meine, aber ich vermute mal 3 Tage Regen, ne?
Ja, ganz genau. Ach, 3. Juli hatte ich, glaube ich, geschrieben.
Ach so.
3.
Ja.
Juli?
Ja.
Ausrufezeichen, so nach dem Motto.
Dass das Wetter nicht so ist, wie man sich es vorstellen
ganz
kann.
Ganz genau. Und zu den Schwalben, wir haben tatsächlich eine WG. Das gab es noch nie. Diese Schwalbennest.
Bei Ihnen unterm Dach oder bei den Nachbarn?
Das ist so, also bei uns am Balkon an der Seite vorbei. Ah, ja. Die Nachbarn, die unter uns wohnen, die bekommen es ein bisschen mehr ab, weil die einen Balkon haben, der zieht sich da bei denen noch lang. Mhm. Die haben das natürlich, die bekommen das richtig mit.
Das Gechilpe.
Ja, ja, aber das ist schon niedlich.
Da
ja,
auf jeden Fall.
Morgens ist bei uns der Bär los. Ich könnte schwören, es sind mindestens 6, die da drin leben.
Ja, sonst, ich kenne das von Bauernhöfen, ne? Da sind die ja häufig, aber so in der Stadt, also ich habe das auch noch nicht gesehen. Sie wohnen an der Weser, dann habe ich noch gesehen, Sie segeln.
Ja.
In Dortmund haben Sie aber nicht den Segelschein gemacht. In München könnte man sich vorstellen, war es aber auch nicht. Ist ja auch nicht weit bis zum nächsten Gewässer, sondern hier im Norden.
Ja.
Und zwar in Bremen.
Ja, wir haben also direkt hier in der Martini-Straße die Segelschule.
Ja.
Wir fangen mal anders an. Mein Mann hat sich irgendwann mal verliebt in diese großen Zweimaster, die historischen Schiffe. Mhm. Ja, da haben wir zum Beispiel hier in Bremen haben wir die Verandering, das Kirchenschiff. Dann gibt es noch die BV2 Fegesack, die liegt in Fegesack. Die Astarte oben im Bremerhaven. So, und auf diesen Schiffen waren wir im Laufe der Jahre schon unterwegs. Und so sind wir eigentlich an diese Segelei gekommen. Und wenn Sie da ein bisschen mehr machen möchten, dann braucht man natürlich auch Segelscheine. Mhm. So, und so bin ich dann irgendwann an den normalen Bootsführerschein gekommen.
Für ein Motorboot, ne?
Nee.
Dann braucht man einen Bootsführerschein.
Ja, Sie müssen ja erstmal wissen, welche Zeichen gibt es auf dem Wasser.
Ja, das
wo das heißt, darf ich mich bewegen?
Man muss den Boots- und den Segelführerschein haben, um zu segeln.
Nee, den Segelführerschein muss man nicht haben. Den SKS, den habe ich jetzt auch nicht. Das ist der Schein, der nachher dann anleitet zum Segeln.
Ah, verstehe.
So, und dann kommt der nächste Schein dahinterher. Das nennt sich der Seeschifferschein. Mhm. Das ist der SSS. Und dann kann man selber Personen transportieren, aber im Seegebiet.
Wahrscheinlich nicht das, was Sie anstreben. Oder gehört Familie da auch schon zu?
Nee, da kann man theoretisch machen, was man will.
Ja, ja.
Aber also mein Mann ist eben höher ausgebildet und ich habe natürlich auch ein paar Grundkenntnisse, weil wir haben uns jetzt letztes Jahr ein Segelschiff gekauft.
Habe ich mir schon gedacht, weil ich da gesehen habe, dass sie da gesegelt sind. Und da kann ich einfach man kann sich auch Schiffe leihen, aber es geht ja nicht mal eben so. Ne?
Ja, nee, da war ich tatsächlich gerade aktuell mit einer Freundin unterwegs.
Genau,
die ist auch deputierte bei uns und die hatte mich gebeten und hat gesagt, du, mein Mann kann nicht. ich würde das Schiff mal eben gerne verholen von Elsfried nach Bremerhaven. Und dann haben wir so Lady Sailing gemacht. Das war echt nett.
Hatten Sie eigentlich da auch schon mal Angst in irgendwelchen Situationen?
Ja.
Weil ich bin einmal mitgesegelt. Ich habe, wie Sie ja schon festgestellt haben, wenig Ahnung. Und da ist nichts passiert, aber wenn man so richtig auf hoher See ist und das Wetter mal nicht mehr so schön und Gewitter kommt, kann ich mir vorstellen, dass einem das Herz auch mal in die Hose rutscht. Und gerade wenn man allein oder zu zweit ist.
Ja, also gut, das hatten wir jetzt noch nicht, weil ich sag mal, dann wissen wir in der Regel ja auch, was für ein Wetter kommt. Mhm. Problematisch war es immer auf den größeren Schiffen, wenn wir irgendwo hin mussten. Mhm. Weil man hat ja meistens, ich sag mal, die eine Crew geht vom Bord, die nächste kommt an Bord. Das heißt, da steckt ein Plan hinter.
Ein Zeitplan.
Ja, wenn man privat unterwegs ist, dann kann man nochmal eher sagen, Mensch, komm her, wir müssen zwar vielleicht Montag arbeiten, lass uns Samstag mal eben das Schiff hier in den Hafen legen und dann holen wir das nächste Woche irgendwann runter, weil das Wetter nicht mitspielt. Ja. Da ist es so, die gehen dann natürlich, die müssen da durch.
Echt? Auch wenn das gefährlich ist, würde man dann nicht sagen, Leute, dann könnt ihr halt erst einen Tag später kommen?
Also wir gucken dann, wo so ein Wetterfenster ist. Ja? Und dann sagt man, also jetzt ist gerade richtig Brise, jetzt geht das gar nicht, weil danach kommt ja auch die Welle hinterher. Und dass man immer abwartet und im Grunde dieses Zeitfenster mitnimmt. Also ich habe das schon erlebt. Wir haben mal eingeweht, wir wollten auch mit der Veranderung von, wir wollten zu Kieler Woche. Durch den Nord-Ostsee-Kanal, da brauchen wir in der Regel mindestens 2 Tage. Mm. So, und dann waren wir aber eingeweht im Bremerhaven und das Schiff musste nachher dahin. Da sind wir die ganze Nacht durchgefahren. Ne?
Ja. Na, vor allem, das Wetter kann sich ja auch schnell ändern. Ne? Also Sachen, die man nicht so ganz genau weiß, wie die passieren. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber das geht heutzutage schon gut. Ja. Mit den Gerätschaften, das jeder Schiffsführer weiß eigentlich, wie Wetter. Verhältnisse sind. Mein Mann hat schon gesagt, weil wir jetzt in Urlaub wollen, jetzt kommt wieder ein Hoch nach. Also da hat er auch geguckt, die wissen ungefähr, wie sich das zusammensetzt.
Also man kann den Zuhörern und Zuhörern sagen, dass ein Hoch nachkommt, dass das Wetter besser wird. Oder gilt das nur für die Region, wo sie hinwollen?
Nee, das ist schon grundsätzlich so. Das hängt ja damit zusammen, wie sich das Tief mit dem Hoch zusammendreht und wie sich das andere.
Aber das ist doch schon mal, ich meine, man guckt ja immer in seine Handy-App, die aber sehr, sehr schlecht, oft schlecht sind und daneben liegen. Aber das ist ja schon mal gut, wenn man das bestätigt hat, das Wetter wird besser.
Das hat er gesagt.
Segeln Sie jetzt im Urlaub?
Wir segeln jetzt nicht im Urlaub, weil wir fahren mit unserer Tochter und der Enkeltochter nach Wangerooge. Mhm. Da wollen wir so ein richtiges Babyurlaub machen, genau. Ja, also richtig. Mehr auf die Kleine zugeschnitten, weil das geht noch nicht. Da muss sie noch ein bisschen größer sein.
Ja. Jetzt kommen wir mal auf die Politik, auf die ernsten Themen. Was habe ich auch so, ich kann noch mal gucken, was Sie hier noch hatten. Weser, dass Sie an der Weser wohnen, habe ich irgendwie gesehen. Das mit den 3 Tagen. Dann habe ich noch gesehen, das fand ich übrigens eine ganz nette Aktion von der CDU, dass alle sich einen Ball zugeworfen haben, gesagt haben, was sie bei der EM machen, wie sie gucken und so weiter. Da haben sie gesagt, sie sind nicht so ein Fußballfan, sie gucken nur das Endspiel. Gucken Sie denn jetzt morgen am Freitag, also Deutschland gegen Spanien, wenn die Zuhörer das hören, dann war das Spiel schon, aber werden Sie denn da zugucken?
Ich werde zugucken, aber ich habe morgen noch massig im Büro zu tun. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass ich das wahrscheinlich nur so ein bisschen mitlaufen lasse auf meinem Handy.
Ja. Weil nämlich, es sagen ja Menschen, das wäre schon das vorgezogene Endspiel sozusagen. Ne?
Ja, hört sich nicht so gut an, ja.
Ich habe keine Ahnung, also oder sagen wir so, viele sagen, glaube ich, die Spanier sind einfach besser. Ja. Das kriege ich halt so mit und dass das sozusagen ein vorgezogenes Endspiel ist, wir werden es sehen. Nur deswegen frage ich, ob man das nicht dann doch eher guckt, als wenn zum Schluss England gegen Spanien spielt oder so. Ne?
Ja, richtig, genau.
So, wir kommen mal zu der Politik. Da sehe ich natürlich, dass Sie genau wie Ihre Kollegen den rot-grün-roten Senat kritisieren in vielerlei Hinsicht. Der Haushalt, das ist nicht in Ordnung. Die Seniorenpolitik ist nicht ausreichend. Es gibt viele Sachen, wo Sie sozusagen Sachen posten, wo man eben sieht, dass Sie mit Ihren Kollegen einer Meinung sind. Es gibt ja ein paar Sachen, da wollte ich näher drauf eingehen, weil Sie da eine dezidierte Meinung haben und manche Sachen kenne ich nicht. Zum Beispiel haben Sie gefordert, mehr digitale Unterstützung für Beiräte. Was ist denn, was verstehe ich denn unter mehr digitale Unterstützung? Was passiert denn da nicht?
Zurzeit haben wir nicht in allen Beiräten tatsächlich WLAN. Also ich sag mal, da wo die Beiratssitzung stattfindet. Mhm. Ja, weil ich sag mal, wir haben ja, die Ortsämter sind teilweise auch nicht entsprechend ausgestattet.
Das ist schon bitter, muss man sagen, im Jahr 2024, dass man nicht mal WLAN im Ortsamt hat.
Ne? Ja, ganz genau.
Oder nicht ausreichend.
Jetzt komme ich nun aus dem Westen. Wir haben hier, denke ich, durch die Besonderheit, dass wir drei Beiratsbereiche haben, haben wir den großen Vorteil, dass wir natürlich digital gut ausgestattet sind. Ich betreue aber auch das Blockland. Das gehört auch bei uns mit dazu. So, und da ist so gut wie nichts. Mhm. Also man trifft sich in einer Scheune. Die sind auch alle zufrieden damit. Aber trotzdem finde ich, dass wir, wenn wir in diesen Bereich gehen, dann müssen wir über neue Techniken nachdenken. Das geht so nicht.
Und aber das kann doch nicht so schwierig sein und auch nicht so teuer, oder? Ich weiß es nicht, aber...
Ja, also den Informationen nach, die ich so bekommen habe, ich bin nun auch kein Technikexperte, das weiß ich nun nicht, ist es tatsächlich nicht so schwierig. Es ist oftmals dann immer die Sorge, wer macht es? Ja, das muss durchgesetzt werden. Ich weiß, dass die in den Ortsämtern natürlich auch massig zu tun haben. Aber also Tatsache ist, wir haben das nicht überall.
Es geht aber nicht darum, dass man sich zuschalten kann, oder?
Und dass das wäre das Nächste gewesen, weil ich finde auch hybride Sitzungen wichtig.
Aber das sollte man sich nicht treffen von Angesicht zu Angesicht, wie vor Corona war das ja auch möglich.
Ja, aber es kann sich nicht jeder in der Form treffen. Und dann denke ich jetzt zum Beispiel auch über junge Mütter nach. Wie wollen wir junge Mütter beteiligen, die gerade die Beiratssitzung finden ja natürlich richtigerweise erst in den Abendstunden statt. Und wie soll das funktionieren, wenn ich Mutter bin, muss auf meine Tochter aufpassen, der Mann ist womöglich noch nicht zu Hause.
Und ich Sie meinen ganz normale Bürger, es geht nicht um die Beiratsmitglieder, die sich zuschalten, sondern die Bürger, die teilnehmen wollen an der Beiratssitzung, sollen sich zuschalten können.
Entschuldigung, ja. Ich dachte jetzt auch, Sie hätten das so gemeint.
Aber die Beiratsmitglieder sollen schon selbst da antanzen, ne?
Ja, wobei wir auf Dauer auch da eine Lösung brauchen. Also ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, ich mache von Anfang an Frauenpolitik. Frauen waren unterpräsentiert in der Politik um ein Vielfaches. Frauen sind immer noch unterpräsentiert, aber nicht mehr so, weil bei uns tut sich ja was. So, und das tut sich aber auch nur dann, wenn ich auch die Möglichkeit schaffe,
dass Frauen teilhaben können. Das heißt, es geht auch um Mütter als Beiratsmitglieder,
natürlich,
die dann sich
natürlich
zuschalten können und das Kind schläft nebenan zum Beispiel.
Hatten wir im Lockdown, hatten wir das.
Alleinerziehende
ja, ja, das hatten wir.
Alleinerziehende könnten nämlich auf keinen Fall mitmachen
Nein.
im Prinzip. Ne?
Ganz genau.
Ja, das stimmt. Also das Zuschalten auf jeden Fall könnte die Bürgerbeteiligung, die ja doch oft zu wünschen übrig lässt, nicht überall, aber manchmal ist es ein bisschen deprimierend, wie wenig Leute da hinkommen, könnte tatsächlich, wenn man das streamt oder wenn man sich da auch einschalten kann, könnte größer sein. Das kann man sich zumindest vorstellen.
Ne? Ganz genau.
Gibt's denn, in der Pandemie gab es ja virtuelle Sitzungen. Wie war denn da die Bürgerbeteiligung? War die besser?
Ich müsste das jetzt mal im Speziellen erfragen, weil natürlich ist es immer thematisch eine ganz wichtige Geschichte. Also welche Thematik haben wir gerade auf dem Tisch und wie hat die sich rumgesprochen? Wir haben es ja auch oft, dass wir eine wichtige Thematik für den Stadtteil haben und alle werden erst nachher wach und sagen, was ist da los? Was haben die da entschieden? Nee, stopp. Und dann haben wir nämlich auch so einen Riesenknoll, was sich da...
Obwohl, das sind Leute, die sich nicht informieren, weil das kann man, man kann schon gucken, was der Beirat auf der Tagesordnung hat, ne, wenn man sich interessiert.
Ja, aber da geht es jetzt um Informieren. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass der Bürger sich die Info selber holen muss.
Aber da ist das, ich finde, das kann man verlangen, finden Sie nicht?
Ich finde, weil ich betreue nun auch die Beiratsfraktion in Woltmershausen. Da werde ich per Newsletter informiert, wann Beiratssitzungen sind.
Verstehe.
Mit der Tagesordnung in Gänze. Das heißt, mir sagt man ganz genau, das und das Thema steht an. Ich kann da mal eben runterscrollen. Ich bin im Verteiler mit drin. Und das fordere ich eigentlich schon eine ganze Weile.
Verstehe. Die einen sagen, das ist Service. Die anderen sagen, das ist Nanny-Staat. Ne? Man muss den Leuten immer alles hinterhertragen. Könnte schon in der Politik manchmal sagen, nachgetragene Liebe sozusagen. Aber ja, darüber kann man sich streiten, ob das Mitnehmen ist oder ob man nicht von Bürgern, mündigen Bürgern auch erwarten kann, dass sie sich selbst informieren. Ne?
Ja, aber das geht ja noch weiter. Weil ich finde auch, da stellt sich so eine gewisse Frustration ja auch bei den Beiratsmitgliedern ein. Ich habe gleich zu Beginn eigentlich mal abgefragt. Ich betreue nun auch unsere Fraktionssprecher alle. Die habe ich erstmal zusammengeführt. Das hat mir in der Form auch noch nicht. Und habe dann nachgefragt, wie ist denn die Beteiligung bei euch in den Sitzungen? Und zum Beispiel die Fachausschüsse, die sind ganz schlecht. Besetzt. Da ist kaum ein Bürger mit dabei. Es sei denn, es ist wieder ein spezieller Antrag von jemandem da und der hat dann noch seinen Nachbarn Bescheid gesagt. Aber ansonsten ist das da wirklich, also ganz minimal. Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr machen. Mhm. Ja, da muss man mal über soziale Medien nachdenken. Mhm. Ja, Bürger fordern, dass dann die Fraktionen informieren. Ich finde, das ist aber auch nicht richtig. Mhm. Ja, dass also nur die eigenen Bürger informiert werden. Und ich finde, da muss deutlich mehr laufen. Mhm, verstehe. Und wieder zu Recht sagen, die Ortsämter, wer soll es machen? Mhm. Eigentlich muss da auch in den sozialen Medien mehr agiert werden. Weil wie informiert sich denn der, ich sag mal jetzt, also in meinem Alter, wir lesen Zeitungen. Mhm. Ich erlebe auch noch ganz viele, also ich mache das natürlich digital, aber ich erlebe noch ganz viele, die tatsächlich
die Papierzeitung
haben, ja. Die aufblättern. Ich habe eine nette Kollegin bei mir im Verband, die postet auch gerne mal so in unsere Gruppen rein, dass sie die Zeitungsberichte dann noch angegilbt hat und das, was ihr wichtig ist, dann als Thema mit reinstellt. Aber das ist ja nicht mehr das, wie die Jüngeren arbeiten. Mm. Und ich bin mir schon sicher, dass die auch viele Themen interessieren. Aber sie wissen es nicht. Mm. Und da müssen wir uns überlegen, wie kommen wir an die ran.
Mm. Da muss man halt wieder Leute für haben, die sozialen Netzwerke auch füllen können.
Bedienen, ne? Ganz genau.
Ja. Und meistens Ehrenamtliche. Ne? Das ist auch immer das Problem.
Ja.
Ein zweites Thema war, glaube ich, wie Beiräte mitreden dürfen über Tempo-30-Zonen. Da ist offensichtlich der Eindruck, die einen kriegen welche und wollen sie nicht, die anderen wollen welche und kriegen sie nicht. Wie kann das denn eigentlich sein? Das verstehe ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe immer gedacht, die Beiräte würden das tatsächlich zumindest maßgeblich entscheiden.
Nee, das ist leider nicht so.
Aber wäre eigentlich sinnvoll, ne?
Ja.
Oder sagt die Stadt, wir brauchen da ein Konzept und deswegen muss das ausgewogen sein? Weiß ich nicht, weil im Moment sieht es ja auch aus wie ein Flickwerk, ne?
Ja.
Heute bin ich an einem Schild vorbeigefahren, das war aber, glaube ich, in Niedersachsen. Da war 50 und 10 Meter später 60. Also sowas verstehe ich zum Beispiel nicht, ne? Was das sein soll.
Also wir haben ja auch, wir sind im Moment auch mit ganz vielen Schildern betroffen im Stadtgebiet vor Schulen, was ja auch gesetzlich so richtig verankert ist.
Krankenhäuser, Seniorenheim und Schulen.
Genau, aber dann bis 22 Uhr zum Beispiel. Okay, die Begründung vom ASV ist, ja, da können auch Kinder auf dem Kinderspielplatz
bis 22 Uhr ist eher unwahrscheinlich, ne?
Ganz genau.
Ach so, dass man da zum Beispiel sagt, wir machen das, aber bis 20 Uhr, das reicht.
Ganz genau, ja. Und ich finde, da muss so einiges muss da überprüft werden. Mhm. Und ich kann jetzt auch nur, ich war ja auch 4 Jahre lang Fraktionssprecherin bei uns in Walle von der CDU und wir haben eine sehr lange Zeit darum gekämpft, dass wir eine 30er-Zone in die hintere Überseestadt bekommen, da hinten Commodore Johnson Boulevard, wo ich auch Anwohnerin bin. Das haben wir nicht bekommen. Mhm. Es ist jetzt nur da eingerichtet worden, auf dem Bereich, wo der Kindergarten sich befindet, direkt vom Blauhaus. Aber ich bin der Meinung, so eng wie das ist, wir haben die Posa-Problematik, war heute noch wieder groß veröffentlicht vom Weser-Kurier. Mhm. Die sitzt natürlich bei uns hinten auch sehr stark mit drin. Mhm. Und man könnte zumindest erstmal so ein bisschen was runterfahren.
Obwohl Poser interessieren keine Tempo 30.
Ich weiß,
die fahren mit 120, habe ich eben auch bei uns gesehen, die Hafenrandstraße lang. Das ist unglaublich. Mhm.
Aber es ist eben die Sache, es wird jetzt schon häufiger kontrolliert, weil da auch wirklich so viel Lärm ist. Das ist auch wirklich so. Mhm. Und das ist auch nicht lustig.
Nee,
wenn man mal den Commodore Johnson Boulevard entlang geht und guckt sich mal so die Fenster an, die dort sind, da sieht man auch viel Fensterbilder von Kindern, da sieht man, wie ein Kinderbett im Fenster steht. Also die Kinder wohnen oftmals förmlich direkt da dran. Natürlich sind die Fenster schallisoliert, aber das kommt da durch. Ich wohne in der zweiten Reihe und wir schrecken hoch.
Ich meine, grundsätzlich gibt es keine Begründung für Autoposeln. Also
solange
es keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn gibt, können die Leute, die meinen, sie müssen schnell fahren, auf der Autobahn schnell fahren, obwohl man auch fragen kann, ob das so wirklich nötig ist. Aber Autoposen in der Innenstadt, wo man mehr als 50 fährt, das geht halt einfach nicht. Also da muss man sich wirklich wünschen, dass man so drastisch durchgreift, dass Leute einfach so viel Schiss haben.
Wir brauchen höhere Strafen.
Auf jeden Fall viel engmaschige Kontrollen, obwohl man ja weiß, die Polizei in Bremen hat ja wirklich viel zu tun. Das ahnt man ja, dass die nicht alles können.
Natürlich.
Ich sage ja immer, man könnte auch Radfahrer gelegentlich mal kontrollieren, die, weiß ich nicht, als Geisterfahrer auf Radwegen oder auf Bürgersteigen unterwegs sind, bei Rot über Ampelrasen und sonst was. Aber es gibt wirklich auch schlimmere Probleme, das muss man auch sagen. Und warum nicht Bremen ganz 30 in der ganzen Innenstadt?
Also da bin ich kein Fan von. Nee. Ich bin nur noch Autofahrerin, das gebe ich ganz ehrlich zu.
Aber man kommt wirklich in der Innenstadt sowieso nicht richtig voran. Ne? Man hat ja nicht keine grüne Welle mehr. Ich glaube, die ist ja auch abgeschafft worden. Jens Eckhoff, weiß ich noch, dass der sich dafür mal eingesetzt hat, als er noch Bausenator war. Auf jeden Fall, man kommt ja sowieso nicht schnell durch die Stadt. Dann ist es doch eigentlich egal, wenn sich alle daran gewöhnt haben, mit 30 durch die Gegend zu schleichen. Das ist doch gut.
Ja, aber da bin ich, also das ist auch nicht so meine Welt. Ich finde, da, wo man 50 fahren kann, das kann man auch ruhig 50 fahren, da wo es möglich ist. So, und da wo es eng wird und da wo es irgendwie mit vielen Überwegen gedacht ist, da muss dann 30 her.
Aber 30 wäre natürlich leichter in der ganzen Stadt, weil dann gäbe es halt nicht dieses, darf ich jetzt, darf ich nicht. Manchmal biegt man ab, zieht nicht sofort ein Schild. Dann wäre es klar, hier fährt man 30 in Bremens Ende aus.
Ja, also ich sag ja, da bleiben wir dabei. Also 50 da, wo man 50 fahren kann.
Ja, verstehe.
Und tatsächlich da, wo es gefährlicher ist, dann muss dann auch 30 her. Weil das hat ja auch immer einen Grund, warum Beiräte dann sagen, wir möchten hier gerne die 30er-Zone haben.
Ja. Und ein weiteres Thema sind Senioren, Seniorenpolitik in Bremen. Das ist, da kriegt man nicht so richtig viel mit von, finde ich. Weiß ich nicht, ob man sagen kann, dass Rot-Grün-Rot jetzt eine dezidierte Seniorenpolitik macht. Bestimmt ist da was, was ich vielleicht jetzt nicht mitbekomme. Aber ein kleines Beispiel, was ich interessant fand, weil ich das gar nicht mehr wusste. Dieses 1000 Bänke für Bremen, altersgerechte Bänke, die, glaube ich, sich dadurch auszeichnen, dass sie zum Beispiel nochmal Armlehnen rechts und links haben, damit man aufstehen kann. Weil wenn man alt ist, kann man aus der Mitte, kommt man kaum noch hoch, muss man sich hochziehen lassen. Da haben sie, glaube ich, geschrieben, dass es 120 oder 150 werden soll, was wären 1000 versprochen worden. Sowas verstehe ich zum Beispiel nicht. Woran kann das denn scheitern, dass es nicht 1000 sind? Weil das kann ja nicht das Geld sein eigentlich. Ne?
Also das Konzept war ja so, dass die Bank zur Verfügung gestellt wurde, wenn sich ein Pate dafür findet, irgendeine Organisation.
Eine Firma. Oh,
ja, oder wie hier das Restaurant, was dann sagt, ich stelle mir da so eine Bank hin.
Ja.
So, also das heißt, die Bank wurde hergestellt und dann auch zur Verfügung gestellt, aber alles andere, auch die Einrichtung und die Pflege nachher, die muss dann geschehen durch jemanden, der so eine sogenannte Patenschaft übernommen hat. Genau. Ich finde, das ist zu wenig beworben worden.
Mhm.
Was war, ist, dass uns das in Beiräten vorgestellt wurde. Das ist ja auch ganz einfach. Ich gebe das dann rein und sage so, wir haben jetzt die Bänke hier. Das Konzept, was dahinter steckte, fand ich auch ganz gut. Die sind über die Justizvollzugsanstalt sind die angefertigt worden,
ja,
und auch nachbearbeitet worden. Also das ist schon eine schöne Geschichte gewesen. Und aber wir haben davon viel zu wenig im Stadtgebiet nachher untergebracht.
Sollen das wirklich 1000 werden oder war das nur so ein Slogan, 1000 Bänke?
Also ich glaube, das war nur ein Slogan.
Ja.
Ja, und das ist auch das, was mich dann so ein bisschen ärgert, weil das kommt dann im Wahlkampf einmal hoch, kommt dann als Riesenschlagzeile. Ja, so zahlt es, tut was richtig Gutes. Und deswegen finde ich, müssen wir auch nachher nochmal das Ergebnis klar machen und sagen, wie viel sind es denn jetzt wirklich geworden?
Eigentlich würde man bestimmt 1000 Paten finden. Also die Bremer sind ja großzügig und offen für sowas. Ne?
Ja.
Aber das stimmt, also mir war das auch gar nicht mehr präsent. Das heißt, ich meine, das ist jetzt auch kein Riesenthema. Es ist eine Kleinigkeit, weil sich alle möglichen Leute ja ganz gerne mal in die Sonne setzen zum Beispiel. Ne?
Ja, aber ich finde, da, wo sich Öffentlichkeit trifft, wir reden auch viel über dritte Orte im Moment. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so etwas sagt. Ist auch für die Seniorenpolitik ein wichtiges Thema. Das sind im Grunde Orte jetzt wie ein Wirtshaus, in dem wir sind, wo sich Leute treffen, wo man Möglichkeiten schaffen kann, wie man, uns geht es da vor allen Dingen um Einsamkeit vorzugehen. Weil das wissen wir auch, dass also die Einsamkeit wird größer.
Und vor allen Dingen bei älteren Menschen, habe ich auch gelesen.
Ja, es sind auch, also das ist ja nun mal auch durch die Demografie begründet. Die Frauen sind es meistens.
Die übrig bleiben, ja.
Die übrig bleiben. Die Altersklasse, die wir jetzt haben, die betroffen ist, die sind, da sind die Frauen noch nicht so selbstständig, wie wir das nachher sein werden, hoffentlich. Und deswegen sehe ich da immer noch so ein bisschen die Thematik, dass man da genauer hinschauen muss. Und ich finde das wichtig. Ich war jetzt zu Beginn, als ich das übernommen habe, weil das war ein Thema, das hatte mich bis jetzt noch gar nicht berührt, großartig. Obwohl ich meine Mutter hier noch letztes Jahr hatte. Aber die war im Pflegeheim oben in Bremen-Nord untergebracht. Aber ich habe also diese Thematik vorher nicht betrachtet. Und ich kann nur sagen, wir tun zu wenig. Ja? Wir werden in knapp 10 Jahren, wird jeder Vierte über 65 sein. Ich finde das ja schon ein Zeichen, was da passiert.
Obwohl 65, ist in heute, aus heutiger Sicht natürlich nicht so alt, wie es vor 20 oder vor 30, 40 Jahren war. Ne?
Natürlich, aber trotzdem sind die Ansprüche andere. Mhm. Und da wird nicht hingeguckt. Mhm. Ja, wir haben zwar, also das muss, es ist eine Broschüre von Frau Insal jetzt gerade und auch von unserer Sozialsenatorin, Frau Schillings, älter werden in Bremen gemacht worden.
Da findet man, glaube ich, gibt schon länger, ne? Die wird immer wieder neu aufgelegt.
Ja, ist jetzt gerade eine neue Auflage und das ist auch gut gemacht, indem dort die ganzen Kontaktadressen mit aufgelistet worden sind.
Seniorentreffs und so weiter, Seniorenvertretung, wie man die erreicht, wo
ganz,
man
hingehen ganz muss. Genau, ja, so, aber ich finde, wir müssen da deutlich mehr dran tun und mehr arbeiten, dass da Unterstützung hinkommt und
dass die auch Möglichkeiten finden. Obwohl es gab schon Projekte, ne, die zum Teil nicht geklappt haben. Ich erinnere mich an dieses Projekt, wo Postboten auch sozusagen bei alten Leuten, die alleine leben, fragen sollten, wie es ihnen geht und ob sie irgendwie Hilfe brauchen. Ich weiß nicht genau, woran das gescheitert ist, aber die Idee fand ich ziemlich charmant, dass man Leute, das ist ja das Schlimme, wer in seiner Wohnung einsam sitzt, wie kommt man an den ran? Weil der würde sich auch nicht auf die Bank setzen. Ist ja oft mit Scheu, mit Unsicherheit, mit Zurückhaltung, also so nicht ein Mensch, der andere Leute anspricht. Das war gut, aber ich entweder die Nachfrage war nicht groß genug oder irgendwie hat das nicht funktioniert. Das war ja so ein Pilotprojekt mal eine Zeit lang. Das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Jemand, der nachguckt, weil er dann sowieso da ist. Allerdings gibt es bestimmt auch Leute, die sehr wenig Post bekommen. Da werden die Abstände dann doch auch sehr groß.
Ne? Ja, und dann geht es aber auch noch weiter. Das war nämlich, also es gibt ja jetzt auch diese Besuche in der Form. Die sind auch senatorisch begleitet durch eine Behörde.
Das ist, glaube ich, jemand, der dazu da ist, mal zu klopfen. Das ist kein Postbote mehr.
Ganz genau. Ah, ja. Weil es geht nämlich darum, es kann sich ja jeder als Postbote sonst darstellen.
Ach so, das kommt noch. Und dann noch die Leute ausrauben.
Ganz genau. Weil wir waren jetzt mit behördlicherseits, waren wir auch sehr, sehr vorsichtig zu Beginn, als das rauskam.
Weil man sich auch als Behördenvertreter ausgeben kann.
Ganz genau. Und jetzt war gerade in Bremerhaven nochmal eine größere Tagung, an der ich teilgenommen habe. Und da war es so, dass sie ganz klar schildern, sie haben Ausweise. Es ist so, sie rufen vorher dort an und sagen, wir kommen dann und dann. Und parallel ist die Polizei auch noch informiert, dass da also jemand ist. Mm. Nicht, dass doch jemand aus der Nachbarschaft anruft und sagt, hier steht gerade bei Frau X, die sonst nie Besuch bekommt, jemand vor der Tür und geht da rein. Mm. So, und ich finde, das ist eine sehr gute Sache, die da läuft. Und ich finde, das ist auch ausbaufähig. Mm. Da muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ich finde, im sozialen Bereich, ich habe nachher meinen Vater auch erlebt, meine Mutter war nachher im Heim und der war auch ziemlich einsam. Ich hätte das gut gefunden, wenn da mal jemand vorbeigekommen wäre. Und ich glaube, ihm hat es auch gut getan. Mm.
Walle haben wir schon drüber geredet. Sie waren Vorsitzende des Ortsverbands Walle. Das sind Sie, glaube ich, seit nicht mehr, ne?
Nein.
Genau, Sie haben das abgegeben. Schweren Herzens habe ich auch, glaube ich, auf Instagram gesehen, in guter Hände. Sind Sie noch Stadtbezirksverbandsvorsitzende im Westen?
Ja.
Ah ja, das sind
genau,
Sie.
Genau, das
bin ich. Aber das andere haben Sie abgegeben, weil es einfach zu viel geworden ist, vermute ich mal. Ne? Weil ich habe schon gedacht, wie wollen Sie das denn schaffen? Vorsitzende ist noch was anderes als Verbandsmitglied. Ortsverbandsvorsitzende Walle, Stadtbezirksverbandsvorsitzende im Westen und Bürgerschaftsabgeordnete und ja immer auch noch Ehefrau und Mutter oder Oma.
Da fehlt jetzt auch noch was. Ich bin noch stellvertretende Kreisvorsitzende.
Ach, stellvertretende Kreisvorsitzende, genau. Das ist ja irgendwann nicht mehr zu schaffen. Irgendwas leidet ja dann auch. Ne?
Ja, ganz genau. Wobei, wenn das strukturiert aufgebaut ist, läuft das schon ganz gut. Ja, so. Und Walle fiel mir so schwer, weil ich bin damals hierher gekommen und es waren 4 ältere Politiker bei uns, die immer noch sehr aktiv sind und immer noch dabei sind und gute Berater sind und die dann mir so vor ein paar Jahren gesagt haben, eine Frau in die Politik, das ist hier nichts für uns. Also Walle war noch so richtig so typisch, wie man sich so CDU vorstellt. Und ich kam ja aus Bremen-Nord mit Bettina Hornhus. Und wir waren viel unterwegs.
Die ehemalige Bundestagsabgeordnete.
Ganz genau. Ja, die habe ich auch begleitet.
Ah, ja.
Wir haben den Tag bevor sie gewählt worden ist, haben wir noch im Auto gesessen und haben uns darüber unterhalten, dass wir jetzt erstmal Luft holen müssen. Und sie wollte am nächsten Tag zum Friseur.
Ja, genau.
Und dann war sie nachher im Bundestag.
Das war wirklich wegen des... sie hat gar nicht damit gerechnet, weil dann 2 Personen, Frau Motschmann und sie, waren im Bundestag
aus
Bremen. Und das war eigentlich... war ziemlich unwahrscheinlich, aber dann war sie auch total baff, dass sie da plötzlich nach Berlin gegangen ist.
Ne? Ja, ganz genau. So, und so kenne ich die CDU und dann war das hier im Walle plötzlich alles anders. Ja, also so für mich fehlte das Umfeld, Frauen und was weiß ich nicht alles.
Ja, und sind dann Sie da nicht angeeckt, dadurch, dass Sie den alten Herren dann gesagt haben, so Jungs, jetzt, Jungs wahrscheinlich nicht, aber jetzt ist ja, dass wir sind im, weiß ich nicht, im 20., 21. Jahrhundert, das muss woanders werden?
Das habe ich tatsächlich genauso gesagt.
Und wie sind die damit umgegangen?
Dann machbar.
Ah ja, da waren so. Sie dann doch tolerant.
Ja, wirklich, weil es gab auch die Erfahrung, es gab auch ein paar jüngere Herren, die da wohl schon mal mitmischen wollten. Und das ist dann förmlich, hat es nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen haben sie, glaube ich, zu mir gesagt, mach mal, so nach dem Motto, wir gucken mal, was daraus wird.
Wird sowieso nichts draus, so ungefähr.
Ja, sie. Und wenn man mir was in die Hand gibt. Also es ging damals auch um Frauen und Politik. Mhm. Ich war dann irgendwie 4-5 Monate dabei. Und dann waren wir schon 3 Frauen nachher, mhm. innerhalb von kürzester Zeit. Und in der Zwischenzeit, wir sind also in Walle auch richtig gut aufgestellt. Wir sind von der 22-Jährigen bis zu dem 85-Jährigen, mhm. ist bei uns alles mit dabei. Mhm. Und jeder, also natürlich, irgendwie gibt es immer mal Diskrepanzen. Das ist ja normal bei vielen Leuten. Aber ansonsten denke ich, dass die alle soweit zufrieden sind und jeder sich irgendwie wohlfühlt. Mhm. Ja, und ich sag das auch so, wie es ist. Ich habe Walle gut aufgebaut, das glaube ich ziemlich sicher. Mhm. Und da die Partei natürlich hingeschaut. Mhm. Und dann hat mir irgendwann Heiko Strohmann eine E-Mail geschickt und hat geschrieben, möchtest du nicht Vorsitzende vom Stadtbezirksverband mhm. werden? Und dann kam wieder Frau Motschmann mit ins Spiel, mit der ich früher viel zu tun hatte. Mhm. Die hat immer zu mir gesagt, Kerstin, wenn du eine E-Mail kriegst, dann hast du 2 Stunden Zeit zu antworten.
Mhm. Sonst ist der Nächste dran.
Sonst ist der Nächste dran. Wenn du einen Anruf kriegst, hat sie immer gesagt, kannst du dich noch ein bisschen rausreden, aber irgendwann musst du dann.
Aber 2 Stunden, was ist, wenn man die Mail nicht pünktlich kriegt?
Ja, das ist wirklich
das so. Das spricht allerdings für die CDU, weil dann hat sie ja noch eine größere Gruppe von Menschen, die angesprochen werden. Ja,
genau.
Weil sonst wäre es ja andersrum.
Ist ja auch die Frage, was sonst passiert wäre. Ja, aber
wahrscheinlich auch ein bisschen zugespitzt. Aber
Ja, aber das ist so immer in meinem Kopf geblieben. Ich weiß noch, wie ich da rotiert habe und zu meinem Mann gesagt habe, jetzt muss ich erst mal überlegen, was ist das denn jetzt, was da auf mich zukommt. Und dann habe ich mich reingeschmissen.
Und wer hat Sie angeschrieben, dass Sie sich für die bremische Bürgerschaft in den Hut in den Ring werfen können? 2019 hatten Sie kandidiert, da hat es nicht geklappt, aber jetzt im zweiten Anlauf. Wer hat da Sie ermuntert oder haben Sie das von sich aus gemacht?
Ich habe von mir aus auch gesagt, dass ich dann irgendwann schon mal da auch mitmischen möchte. Und das war schon auch ein Wunsch, ja, dass man das miterlebt hat. Ich sage mal, Sie haben ja selber gesagt, das ist ja wie so eine Treppenleiter, die ich nach oben gegangen bin. Mhm. Und das war schon mein Ziel, dass wir dann nachher noch schauen, wie es in der Bürgerschaft aussieht.
Ja. Haben Sie denn noch Ambitionen auf mehr? Können Sie sich vorstellen, ich weiß nicht, Landesvorsitzende oder irgendwie sowas? Hatte die CDU schon mal eine Landesvorsitzende? Nee, ne?
Nee, das ist auch eine Thematik, die öfter mal gespielt wird. Ich habe damals mit Frau Merkel zusammen, 2019 war das, haben wir auf einem Empfang zusammengesessen und da hat sie damals gesagt, mit mir ist das nicht zu machen, wir brauchen Parität in der Partei. Und siehe da, jetzt sind wir da.
Das stimmt, aber also ich weiß auch nicht, ob Frauen das jetzt besser machen als Landesvorsitzende. Ich bin da konservativ und denke, es muss eine Bestenauslese sein und nicht nach Geschlecht, finde ich. Ne? Die Besten sollen das machen und nicht die halt zufällig Mann oder Frau sind. Aber trotzdem ist es ja dann auffällig, weil es kann ja nicht sein, dass immer nur Männer die Besten sind. Also da muss man ja dann die Frage stellen. Ne?
Das stimmt, so wie es gesagt wird. Ich höre das auch viel von unserer jüngeren Generation, die genau das auch so sagt. Ich kann aber aus 18 Jahren Frauenpolitik wirklich sagen, es ist so, dass wir nur über diese Parität auch dazu kommen, unsere Themen mit einzubringen.
Aber dann liegt es doch daran, dass Frauen entweder nicht genug Mumm haben, ja, oder manche wollen auch die Verantwortung nicht. Das liegt ja auch zum Teil an Frauen, das kenne ich aus meinem Beruf auch, dass da die Ambitionen nicht so sind oder man denkt, ja, könnte ich machen, aber möchte ich dann doch irgendwie nicht, ne? Also eine Führungsposition übernehmen zum Beispiel. Ne?
Ja, ist so, weil wir natürlich immer gleich überlegen, was hängt dann noch mit dran und der Mann sagt, ach, das mache ich.
Ja, genau.
Und dann gucke ich nachher mal, was dabei rauskommt.
Aber das hat ja auch Vorteile, naturell. Ne?
Ja.
Man tut sich ja auch nicht immer einen Gefallen damit. Also wenn Sie jetzt heute sagen, das ist toll, das fühlt sich aus, Sie sind ein Jahr dabei, aber es gibt auch Schattenseiten dieses Amtes oder dieser vielen Ämter, die Sie haben, kann ich vorstellen, dass Ihre Familie da ein Lied von singen kann, dass die Tage so lang werden, dass es manchmal doch eigentlich zu viel ist. dass man manche Sachen nicht mitmachen kann, weil es einfach nicht geht, weil irgendwelche wichtigen Termine sind oder so.
Ja, ne? Ja, natürlich, das ist auch so.
Also man muss schon einen Preis dafür bezahlen, das kann man schon sagen. Ne?
Ja, ja, also das ist auch richtig, weil wie soll das sonst funktionieren? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, jetzt bin ich eine Frau und jetzt lehne ich mich zurück. Das funktioniert so auch nicht.
Nee, und Sie, vor allen Dingen, Sie sind schon mehr fremdbestimmt. Und bei Männern ist es vielleicht eher so, dass wenn die Familie haben, dass dann doch oft Frauen sich um die Kinder kümmern, weil sonst ist es wirklich schwer, da haben Sie ja recht. Ne? Ja. Man kann sich nicht vorstellen, oder man kann sich nicht komplett so innig um die oder so intensiv um die Familie kümmern, wenn man eine Position hat, die eben nicht von 9 to 5 geht. Ja. Ne? Das geht, ist ziemlich schwierig.
Ja, aber da möchte ich jetzt auch nochmal auf die Ehrenamtlichen. Also in dem Bereich, in dem ich politisch aktiv bin, gibt es ganz viele Frauen, die auch ehrenamtlich aktiv sind und die also auch ähnlich viel Zeit verbringen und das läuft auch irgendwie.
Das stimmt, aber bei Ehrenamtlichen ist es ja auch eine Art von Hobby, ne? Also, oder Hobby würde man es wahrscheinlich nicht nennen, weil es sich unbedingt entspannt, aber wer ein Ehrenamt hat, muss eine sehr, na, wie nennt man das, intrinsische Motivation haben, muss da sehr drin aufgehen, ne? Also, ja, das stimmt schon, aber das ist der Unterschied zwischen den Hauptamtlern, also alle im Parlament, da werden Sie ihm bestimmt recht geben, sagen, auf dem Papier ist das ein Halbtagsparlament, tatsächlich ist es aber viel, viel mehr als ein Halbtag.
Ne? Das ist so. Mhm. Ja, das ist schon so. Wir haben natürlich die Zeit, wenn man die so bedenkt, dann ist es tatsächlich nur ein Halbtag. Aber das geht morgen schon los. Zeitung lesen, ja, dann nochmal Telefonanrufe, was ist aktuell, eine E-Mail kommt rein, irgendeine Aufregung gleich hinterher, telefonieren.
Vor allem, wenn man für die Bürger ansprechbar sein will, dann muss man halt auch Sachen hinterhergehen und so weiter.
Ja, natürlich.
Ne? Und gesellschaftliche Verpflichtungen haben Sie ja auch. Ja,
da wollte ich vorhin auch noch drauf hinaus, weil Sie gesagt haben, dass ich viel oft eingeladen werde. Ich nehme aber auch viel Kontakt auf zu Institutionen aus meinen Bereichen. Also die schreibe ich direkt an und sage, Mensch, ich möchte Sie näher kennenlernen. Ja. Hm. Ich möchte mich gerne mal austauschen. Und ich habe auf dem Wege wirklich schon viele Themen mit aufrollen können, die mir sonst gar nicht bewusst wären.
Nee, das stimmt.
Ich bin in Walle viel unterwegs. Die Woche war ich im Hospiz. Hab mich sehr gefreut, dass da alles läuft. Die sind also super zufrieden. Ja, haben eigentlich erstaunlicherweise keine Probleme. Ja, und aber es sind auch ganz viele Ehrenamtliche mit im Haus. Das kommt auch mit dazu. Aber da merkt man so im Miteinander, das wird richtig toll geführt. Also das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht.
Ja, Sie selber gehen auch auf die Institutionen zu, aber natürlich kriegen Sie Einladungen, weil man auch möchte, einen Draht in die Politik haben will, weil natürlich jemand hofft, dass man seine Interessen da durchsetzen kann. Und die Einladung werden Sie ja gar nicht alle annehmen können. Nee. Das ist ja vom Sommerfest im Kindergarten bis hin zu, weiß ich nicht was, neulich, ich habe ja, wie gesehen, bei Ihnen Social Media anguckt, vom Parlamentarischen Abend, da sind ja ziemlich viele Sachen, die Sie da gezeigt haben, wo Sie eben sind. Also da kann man ja, und Sie posten ja, machen ja nicht überall ein Foto, allein die CDU-Veranstaltungen sind ja schon eine ganze Menge. Ne?
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit, ist das auch so, ich komme da gar nicht mehr nach. Weil Sie müssen ja doch mal eben Zeit haben und sich auch nochmal hinsetzen, einen vernünftigen Text dazu entwerfen. Womöglich das Bild noch bearbeiten, Ausschnitt machen und dann noch irgendwie posten, dass es vernünftige Uhrzeit ist. Das schaffe ich schon gar nicht mehr.
Obwohl, natürlich gehört es irgendwie dazu. Ne? Sie müssen sich schon ein bisschen verkaufen. Das gehört zu Ihrem Geschäft auch dazu. Ja.
Ja.
Ja, und dann noch ein Thema, vielleicht was wir vielleicht kurz anschneiden können, ist das Thema Frauenhäuser. Da haben wir auch erst kürzlich darüber berichtet, dass die Plätze nicht reichen. Das Bittere daran ist, finde ich, dass es auch daran liegt, am Wohnungsmarkt. Und ich habe selber mal in so einer Einrichtung gearbeitet, wo oben drüber so Frauennotschlafstellen war. Und da habe ich immer gedacht, dass keiner freiwillig da länger bleibt als unbedingt nötig. Und wenn man aber nicht weg kann, weil man keine Wohnung findet, ist das umso bitterer. Man besetzt einen Platz von jemandem, der es nötig hat, will selber gar nicht da sein, weil es hat ja schon ein bisschen WG-Charakter, gemeinsame Küche. Da hat es auch Konflikte gegeben, das ist auch ganz normal, wildfremde Frauen, die da zusammenkommen. Alle in Notlagen, alle angespannt, muss man ja sagen. Dass es dann daran liegt, dass die keinen billigen oder angemessen bezahlbaren Wohnraum finden, das ist schon schwierig. Ne?
Ja, wir haben ja gerade die kleine Anfrage dazu auch gestellt. Und ich hatte auch jetzt im Vorfeld ein Haus besucht, das hat, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich meine 29 Plätze, davon sind 15, nee, das Verhältnis ist noch andersrum, da waren es 38 Plätze. Und 15 Frauen und der Rest sind alles Kinder. Das heißt, wir entwickeln uns ja auch plötzlich weg vom Frauenhaus zu einem reinen Kinderhaus. Die haben natürlich eine Betreuung mit im Haus. Da sind aber natürlich auch Frauen untergebracht, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Mhm. Ja, und was wir im Moment auch als Problem haben, ist natürlich, dass einige doch so sehr bedroht sind, dass sie in andere Städte müssen. Das heißt, die Kinder werden komplett rausgerissen aus der gewohnten Umgebung mit Schule und allem drum und dran. So, und ich finde, da müssen wir jetzt auch mal näher hinschauen, weil das geht so nicht. Weil dann ist es ja, das ist ja weg von dem, wo wir eigentlich, also, und wir haben steigende Gewalt. Die häusliche Gewalt ist steigend. Also selbst, wir haben ja immer befürchtet, dass das nur in der Pandemie so wäre, weil dann alle so eng verknüpft sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben weiter steigende Gewalt.
Obwohl, das kann auch daran liegen, dass die Leute sensibler dafür werden. Man weiß es, kein Mensch weiß es. Wahrscheinlich war die häusliche Gewalt, oder sie war wahrscheinlich im 15, 16 noch viel schlimmer. Da war es noch nicht mal eine Straftat, dass Männer ihre Ehefrauen vergewaltigt haben. So muss man es ja sagen, so drastisch. Kann also auch daran liegen, dass man viel sensibler dafür wird. Gott sei Dank, aber trotzdem Tatsache ist, dass Leute da Hilfe brauchen.
Ne? Ja, ganz genau.
Und meistens sind es schon Frauen und Kinder. Ja. Ne?
So, und das, was ich dort auch miterlebt habe, das ist einfach so, Familie mit 4 Kindern, ja, da muss man erstmal einen Vermieter finden, der dann auch sagt, ich mache das mit. Da, da ist natürlich auch Action mit gewesen. Also ich habe das selber miterlebt. Deswegen verstehe sowohl die eine mit der anderen Seite, aber eine Lösung müssen wir auch finden, weil die sitzen, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Propf, aber die halten das ja fest. Wir haben, wir haben dadurch Mütter mit Kindern, die seit mehr als 2 Jahren im Frauenhaus leben.
Und so ist das nicht gedacht, das ist eine Übergangseinrichtung.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Allerdings, was wollte ich gerade sagen? Ach so, wenn man die Kinder aus der Schule nimmt, weil sie so bedroht sind, dass sie in eine andere Stadt müssen. Aber ist es nicht besser, die Kinder kommen in eine andere Stadt, wenn die Bedrohungslage so schlimm ist, als wenn sie hier blieben? Und
natürlich, aber wir haben dann wieder die Thematik, dann sind sie erstmal hier und werden nicht sofort beschult.
Ach so, das, wenn die von jemandem woanders hierher kommen.
Ja, ja, genau, wir müssen erstmal wieder einen Platz haben.
Wieso kommen die denn nach Bremen und nicht woanders hin? Wieso gehen die nicht woanders
die,
hin?
Die kommen dahin, wo gerade Platz ist.
Aber es gibt ja keinen Platz.
Das ist, also es gibt eine, jetzt habe ich die Webseite nicht genau im Kopf, aber es gibt eine Informationsstelle, da melden sämtliche Frauenhäuser aus Deutschland an, ob sie freie Plätze haben.
Ach so, verstehe.
So, und über diesen Weg werden die Frauen dann verteilt.
Aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit dann eher auf dem platten Land ja vielleicht etwas größer, obwohl Osterholz-Scharmbeck hat gar kein Frauenhaus, ne, wurde jetzt auch neulich skandalisiert.
Ja, die sitzen aber jetzt in Schwanewede, meine ich.
Das, ich meine, das
ist nach Schwanewede gezogen.
Aber es ist trotzdem ein Problem, ne,
wenn, ja, ja, natürlich,
wenn die Stadt keins hat. Auf jeden Fall glaube ich, dass man im ländlichen Raum dann noch eher eine Chance hat, aber dass Bremen nicht genug Plätze hat, dann kann man ja auch keine freien Plätze melden. Ne?
Nee, natürlich nicht. Und was ich noch viel schlimmer finde, wir haben auch keine Notplätze.
Haben wir nicht?
Haben wir nicht. Also ich sag mal, da ist jetzt jemand, der massiv bedroht ist, ist eine richtige Gefährdungslage, der wird dann auch nach Timbuktu erstmal. Ja. Der wird dann in die Eisenbahn gesetzt und muss mit Kind und Kegel irgendwo hin.
Ja, ja. Ist wahrscheinlich, vielleicht kann das auch gut sein, weil die Bedrohungslage nicht so schlimm ist, aber für Kinder ist das natürlich echt extrem anstrengend, ne?
Ja.
Wenn die Freunde und die gewohnte Umgebung plötzlich weg ist.
Ja, genau.
Na, für Kinder ist die ganze Lage extrem anstrengend. Ja.
Also ich habe auch ein Problem damit, dass die Frauen aus den Häusern gedrängt werden. Mhm. Weil die müssen ja ihr Zuhause verlassen. Die sind Opfer und müssen ihr Zuhause verlassen. Da ist eine Diskrepanz.
Wir Männer müssten eigentlich gehen.
Ne? Eigentlich ja. Die Polizei sagt natürlich, wir können in dem Moment die Frauen natürlich, weil die können wir viel leichter dort rausholen.
Na, und die so kommen irgendwo hin, wo die Adresse eigentlich nicht bekannt sein sollte. Ne?
Ja, ganz genau.
Die, wenn sie zu Hause bleiben, dann kann der Mann jeden Tag da aufschlagen. Und selbst wenn er so ein Verbot hat, wie nennt sich das nochmal, wenn man denen nicht näher kommen darf? So ein Abstand?
Ich glaube,
Sie wissen, wie
Jan, ich komme jetzt gerade auch nicht drauf.
Genau. Das kann man ja auch nicht lückenlos kontrollieren.
Nein,
ne?
Nein,
die Polizei eben kann nicht jedes Mal kommen, wenn man deswegen anruft.
Ne? Ja, ganz genau.
Ja, ist schwierig.
So, und ich finde, da ist aber eine Diskrepanz. Ja, weil wenn ich das mal sehe, also da tut jemand Unrecht und bestraft wird das Opfer. Das ist ja, ich sag mal, mit dem und noch die Kinder, die womöglich überhaupt nicht involviert sind, mit dazu. Eine Lösung habe ich dafür auch noch nicht. Ja, die Fußfessel ist ja überall im Munde. Da müssen wir aber auch noch mal ganz genau hinschauen. Das ist auch noch nicht so richtig klar, wie wir damit umgehen. Aber also deshalb, ich bin da schon dran, gedanklich. Und wir müssen das aber erstmal noch mal richtig aufarbeiten, was damit weitergeht.
Aber mit den Läden ist eine Fußfessel, glaube ich, nicht zu machen. Oder meinen Sie in dem Falle doch?
Im End interessiert mich ehrlich gesagt nicht in dem Moment, was die Linken wollen. Mhm. Weil es ist sowieso meistens alles das, was wir machen, nicht richtig. Mhm. Also ich kann das Logischste fordern, das haben wir schon gehabt.
Sie können nur so wenig machen, sie können fordern, aber machen können sie halt im
Moment. Wollte ich sagen, ne? Ganz ja, genau. Ja. Und es wird sowieso abgelehnt. Deswegen ist es, also mir ist wichtig, dass wir vernünftige Lösungen finden. Die möchte ich auch mit auf den Markt bringen. Hab aber immer auch im Hinterkopf, weil im Moment wird wirklich alles abgelehnt. Das Logischste wird abgelehnt. So, und dementsprechend kann ich auch nur sagen, wir arbeiten weiter, wir wollen vernünftige Politik machen, wir bringen unsere Ideen da ein und ich lasse mich auch nicht dadurch, dass irgendjemand sagt, also das ist jetzt mehr, dass die Linken gehen da womöglich nicht mit, nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Ja, weil es gibt Ideen, wir haben die und wir möchten auch unseren Weg einfach weitergehen.
Ja, ja, man möchte natürlich auch das, was ich, dass man das durchsetzen kann. Ne?
Ja, wenn und ich finde, das zeichnet uns ja dann auch aus, dass wir sagen, das ist unser Weg, das ist die Idee,
das
die wir dazu
unser
haben.
Weg, wenn wir bestimmen dürften.
Ja, genau. Ganz genau.
Die letzte Frage hat sich, glaube ich, schon erledigt. Ich wollte Sie fragen, was, da Sie ja doch einen ziemlich alleine stundenmäßig umfangreichen Arbeitstag haben, was Sie zum Ausgleich machen, aber das eine ist Segeln. Und wenn jemand viel Tupperware hat, denke ich, kochen und backen vielleicht auch?
Nee, ich koche gerne, ja. Aber das schaffe ich in der Woche auch nicht. Aber ich gehe gerne schwimmen. Ich bin viel im Wasser unterwegs. Ich lebe am und im und auf dem Wasser.
Verstehe.
Das ist immer mein Spruch.
Ah ja. Ja, dann kann ich Ihnen ja nur noch schönen Urlaub in Wangerooge, im Wasser, am Wasser und auf dem Wasser rund um Wangerooge wünschen und bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörern.
Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte.
Na klar, danke.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.